wenn die Angst draußen, wie gesagt, immer mehr wird, wird die Bereitschaft von Menschen unbewusst immer größer, sich dem digitalen Diktat zu beugen. Operativ sozusagen, kontinental betrachtet, dient der Krieg der indirekten Kontrolle der Angloamerikaner über Eurasien. Wir sind nicht energieautark, schneiden uns von der günstigen, naheliegenden russischen Energie ab und machen uns künftig von angloamerikanischen Energiekonzernen abhängig. Ich bin sicher, es kommt der Tag, wo mit diesen Leuten aufgeräumt wird, die dafür verantwortlich sind. Bis 2025 soll ja die Primärarbeit für die digitale Diktatur abgeschlossen sein. Wenn du den Käfig verlassen willst, musst du zuerst wissen, was er ist.
Ich spreche heute mit Monika Donner. Liebe Monika Donner, herzlich willkommen im Auf-1-Studio.
Hallo lieber Stefan, danke für die Einladung.
Wir wollen heute über die Agenda 2030 sprechen, was bis dorthin geschieht. Du warst ja bis zum Jahr 2022 strategische Analystin beim österreichischen Bundesheer, also beim österreichischen Militär, und bis 2022 beim Bundesheer ausgeschieden und bist aber strategische Analystin geblieben. Du hast dein Wissen in viele Bücher gepackt, du hast einige heute auch mitgebracht. Was erwartet uns in einer Metaschau, in einer großen Zusammenfassung, komprimiert, was erwartet uns bis 2030?
Also potenziell erwartet uns die Verschärfung, also die Verschlimmerung des jetzt schon gegenwärtigen Multikrisenszenarios, das da besteht aus den drei Ks, ja, Krieg, Klima, Krankheit. Also wir haben Kriegsrecht, vermeintliches Kriegsrecht, also das zur Anwendung kommen könnte, weil wir in der Peripherie rund um Europa, also bis runter Nahost und Ukraine etwas nördlicher, ja, gewaltige Krisenherde schon haben, schon seit längerem. Wir haben, was das Klima betrifft, ja eh schon die ersten angekündigten und teilweise auch schon in umsetzungsbefindlichen Normen, also Rechtsnormen, also eigentlich Unrechtsnormen, Gesetze, Verordnungen, die nicht wirklich einem Klimaschutz dienen können, weil es ja das Klima der Mensch nicht schützen kann, sondern das wird, wie wir wissen, durch den Einfluss der Sonne hauptsächlich geregelt wird. Und dann haben wir noch das dritte K, Krankheit, sprich Epidemierecht. Und das, aus diesen drei Konstellationen, mit denen wird Angst gemacht, um die Menschen zu etwas zu bewegen, wofür sie sich bei klarem Verstand nie entscheiden würden, nämlich die geplante, die längst wirklich geplante digitale Vollkontrolle, ich nenne es digitale Diktatur, anzunehmen oder vielleicht sogar zu begrüßen, weil die Politik hat dann bis jetzt eigentlich nur veräppelt und ins Schlimmere geführt, dass man vielleicht freiwillig zustimmt, dass man durch eine künstliche Intelligenz regiert wird, dass man sich freiwillig gewissen Maßnahmen unterordnet, freiwillig, weil man sonst keinen Job mehr kriegt. Also ich denke, dass das, was ich prognostiziere, ziemlich realitätsnahe ist, nämlich, dass die Menschen jetzt nicht mehr mit dem Vollhammer, so wie bei der Covid-Pandemie, sondern sukzessive und schleichend in das hineingedrängt werden sollen, wo man ja eh schon angetestet hat in der sogenannten Corona-Pandemie, ich sage lieber Pandemie.
Das ist eine sehr klare und für mich als Moderator auch erfreuliche Analyse, denn damit haben wir in der ersten Antwort sozusagen schon auch die Quintessenz. Wir wissen als Zuschauer, du befürchtest, die digitale Diktatur ist das Endziel, was wir oft ja mühsam in den Interviews erst herausarbeiten müssen. Das Ziel ist, neben Geld, neben Bevölkerungsreduktion, neben allen möglichen Dingen, Hauptziel ist die digitale Diktatur.
Genau. Ich darf es kurz erwähnen. Ja. Ich habe bis jetzt sechs Bücher geschrieben. Und in dem da in Corona-Diktatur, das viele Leute haben, von den Zusehern wahrscheinlich, ist ja schon im Kapitel 4, also im vierten Teil, soweit lesen manche Leute leider nicht, ja, ist ja schon die Prognose drinnen, was uns erwartet. Das Buch ist Mitte 21 oder 2021 auf den Markt gekommen, war auch der Grund, warum man versucht hat, mich zum Entlassen im Verteidigungsministerium damals, wo ich ja als Ministerialrätin und Juristin tätig war. Und da im Kapitel 4 ist exakt beschrieben die Zielsetzung wer, also World Economic Forum und andere Protagonisten, die damit zusammenarbeiten, wie insbesondere auch die Bill und Melinda Gates Stiftung, also jetzt nur mehr der Bill Gates, wo sie hinwollen, nämlich auf die totale digitale Kontrolle. Das ist das Ziel, das Endziel, das von innen so definierte, inklusive Transhumanismus, das heißt die körperliche Verstümmelung mit durch Technik, durch Chips und alle möglichen Errungenschaften, und dann die Mittel. Also man hat die Zielsetzung, sie haben auch die Mittel definiert, was es dazu braucht, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Die Chips, die schon längst vorhanden sind dafür, gehorsamsabhängiger Sklavenlohn, sie nennen das bedingungsloses Grundeinkommen, künstliche Intelligenz, das Internet aller Dinge und die Werkzeuge, also die Mittel dazu, haben sie längst definiert. Und der übergeordnete Zweck zur digitalen Kontrolle ist natürlich, also zu diesem Ziel, die Weltherrschaft zu erringen. Und das sagen diese Gefräß da ganz offen. Also wir brauchen da jetzt nicht philosophieren, wie das manche tun, ob das jetzt eine Verschwörungstheorie ist. Nein, es ist keine Verschwörung, denn sie sagen es ganz offen. Und es ist auch keine Theorie, denn sie wenden es ja an. Das ist praktisch. Also es ist eine Agenda-Praxis, die passiert. Manche reden von der Agenda 2030. Ich nenne sie auch so, nur ist es halt nicht die WHO und UNO. Weil wie gesagt, der Gesundheitsaspekt ist ja nur einer von den drei. Das heißt, Krankheit ist ein Segment von den drei mal K, die der Angstmotor sind, um die Menschen ja in das hineinzubewegen, wofür sie sich nicht entscheiden würden, wenn sie frei wären, wenn sie geistig, seelisch frei und ohne Druck wären.
Das bedeutet, es gab ja schon immer Gelüste von verschiedensten Machtinstitutionen, von verschiedensten Herrschern weltweit, die Macht zu übernehmen, das Kommando zu übernehmen, Menschen dauerhaft zu unterdrücken. Doch jede Unterdrückung hatte irgendwann ein Ende, entweder durch Kriege und Verschiebungen oder durch Erhebungen von unten, vom Volk. Der technische Fortschritt macht es möglich, tatsächlich in finalen Kategorien zu denken.
Ja, ja. Und vor allem auch die Vorarbeit durch Königtum, Kaisertum, die Diktaturen, Stalin, Hitler und so weiter. Es kommt dann zu dem, was sie Demokratie nennen, was aber faktisch keine ist. Ja, es ist ja ein potemkisches Dorf, diese Form der Demokratie, wo das Volk eigentlich, wenn nicht eigentlich, das Volk hat nichts mitzureden. Es kann alle 4 Jahre entscheiden oder alle 5 Jahre, wer da jetzt gewählt wird und vorgibt, sie zu repräsentieren. Aber man sieht ja eh, man hält sich ja auch nicht an die Versprechen. Wir haben zwar das freie Mandat, Artikel 56 Bundesverfassungsgesetz, ist jetzt eine kleine Nebenbaustelle. Das freie Mandat, also der Abgeordnete im Nationalrat und im Bundestag ist bei der Ausführung seiner Aufgaben an keinen Auftrag gebunden. Wie schaut die Praxis aus? Clubzwang. Clubzwang, Lobbyismus, Abhängigkeit von der Wirtschaft. Das geht so weit, da packen ja vormalige Nationalratsmitglieder, also unsere Parlamentarier aus, auch in Deutschland. Das geht bis zum Diätenentzug, also dass keine Dienstreisen genehmigt werden, wenn du nicht der Parteilinien entsprichst. Und was die Partei tut, legt ja nicht einmal das Fundament und auch nicht die Statuten der Partei fest, sondern die Spitze. Und die Spitze der meisten Parteien ist, wie soll man sagen, wenn schon nicht herangebildet, dann zumindest stark vernetzt mit dem World Economic Forum. Young Global Leaders ist ja ein gängiger Begriff. Das heißt, wir haben eine gar nicht demokratisch legitimierte Organisation, die sich selbst sozusagen das Ziel gesetzt hat, das Bindeglied zwischen Wirtschaft und Politik zu sein. Da ist kein Wort von Freiheit, da ist kein Wort von Demokratie. Darum sind sie auch nicht demokratisch legitimiert. Und die verfolgen ihre Agenda. Und das ist eben die totale digitale Kontrolle. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Masse der Politiker da jetzt mit drinnen, ist ja keine Verschwörung, wie gesagt, aber dass sie wissen, was hier abläuft. Ich glaube, es genügt, wenn man Menschen hat, die einen Geltungsdrang haben, die jetzt nicht unbedingt sowas wie Ehre und Anstand besitzen, die auch nicht die intelligentesten sind vielleicht oder abhängig sind, weil sie so viel Kredite zum Zahlen haben, dass dann rauskommt, dass solche Leute wie eine Frau Baerbock, ich glaube, der würde nicht einmal mein Fahrrad anvertrauen, ja, dass die Außenministerin spielt und fast wortwörtlich Russland den Krieg erklärt.
Jetzt ist es ja so, dass in diesen Parteien diese Strukturen so entstanden sind, weil eben alle willfährig mitmachen. Und es benötigt ja gar keinen formellen, justiziablen Clubzwang, sondern es genügt ja, dass alle wissen, was sie zu tun haben, um an den Trögen zu bleiben. Das ist eine Negativauslese, die genau wissen, dass sie irgendwo anders nicht das gleiche Geld verdienen würden und deswegen passen sie sich an und der Druck kommt unausgesprochen. Das ist die gleiche Masche bei den Journalisten, die genau wissen, was sie zu schreiben haben, damit sie nicht durch den Rost fallen. Jetzt gibt es aber diesen Clubzwang ja zum Beispiel bei den Rechtsparteien auch. Man hat unmittelbar nach der EU-Wahl erfahren, dass Maximilian Krahl nicht Teil der EU-Delegation der AfD sein soll. Also weil er etwas gesagt hat, was der Parteispitze dann vielleicht doch nicht gepasst hat. Wie beurteilst du denn die großen Hoffnungsträger, die sogenannten Rechtsparteien, FPÖ oder AfD in Deutschland? Sind die von dieser Kritik ausgenommen oder betrifft es die genauso?
Das ist schwierig, vor allem weil ich ja vor kurzem, also am 8. Juni, sogar noch die FPÖ verteidigt habe bei den Wiener Festwochen und gesagt habe, na, das, was ihr da macht, ist demokratieschädlich, wenn ihr der FPÖ da nationalsozialistische Gesinnung unterstellt und sie auch abschaffen wollt. Aber trotzdem bin ich auch sehr skeptisch gegenüber den sogenannten Rechtsparteien, denn ich sehe keine rechte Partei. Also das, was ich unter rechts verstehe. Rechts heißt, zuerst kommt die Freiheit, dann kommt der kollektive Zwang, also es darf keinen Zwang geben, sondern die Gleichschaltung, die Gleichstellung der Bevölkerung ist schon ein Ziel bei den Rechten. Aber das Hauptziel ist die Freiheit und das sehe ich bei keiner dieser Parteien. Am ehesten nur bei der FPÖ in Österreich und bei der AfD in Deutschland. Sie haben gutes Potenzial, keine Frage, aber auch sie sind, wie du ja so schön beschrieben hast, nicht dem justiziablen, also dem rechtlich verbindlichen Clubzwang unterworfen, sondern es ist ein faktischer Zwang. Ein faktischer Zwang, dem sich charakterschwache Menschen, denen es nur um ihre vermeintliche Karriere geht, in vorauseilendem Gehorsam unterordnen. Das ist Kadavergehorsam. Wir schauen, was will die Partei Spitze und wer dann da nicht mitmacht, ist draußen. Und das hat in einer Demokratie nichts zu suchen. Denn wir sind ja, und das darf ich nur kurz betonen, ich komme ja aus einem militärischen Stall, also Österreich hatte ja einmal ein Militär, da sind wir jetzt weit davon entfernt. Im germanischen Bereich, also insbesondere im deutschsprachigen Raum, auch das gilt auch für die Schweiz natürlich und dann mit Deutschland auch für Österreich, man pflegt hier nicht die Einzelbefehlstaktik. Also das so wie in der Roten Armee damals oder jetzt in Russland, da ist eher, du sagst denen bis zum Schurf, im übertragenen Sinn, fast schon, dass sie sich die Schurfbandeln binden müssen, also jeden Einzelbefehl. Der Germane führt durch Auftragstaktik, das heißt
Zielvorgabe.
Ich will das. Wie du das erreichst, ist dein Geschäft, aber mach's gescheit. Ja? Das heißt, hier hast du Handlungsfreiheit. Hier ist Handlungsfreiheit impliziert. Sag mal bitte eine politische Partei, wo das so ist. Ja? Das heißt, sie haben Statuten und ich glaube, nach den Statuten könnte man so ziemlich jede Partei wählen. Aber halten sie sich daran? Es hat vor kurzem der Manuel Mitters ein Video veröffentlicht mit dem Gerald Hauser, ein besonderer Inkompetenter meiner Meinung nach, der da offen zugibt, die FPÖ hat euch bis jetzt verarscht. So. Also wir haben euch bis jetzt was vorgemacht und sind dann immer wieder umgefallen, aber jetzt bei der nächsten Wahl nicht. Das heißt, es ist hier etwas ausgesprochen worden. Und das ist aber wahrscheinlich nur einer von den Besseren. Also ich habe jetzt nichts gegen Kickl oder Hauser persönlich, ich will hier niemanden bashen. Aber ich habe echt den Verdacht, und das habe ich auch bei den Wiener Festwochen gesagt, dass hier Angst herrscht vor jedem, der Charisma hat, also echtes Charisma, eine natürliche Autorität ausstrahlt und auch noch kompetent ist. Weil anders kann man sich's nicht erklären, dass von der FPÖ, also in unserem Land, 5 Offiziere, ich war einer davon, und davon 2 Generalstabsoffiziere, der FPÖ, ohne bei dieser Partei zu sein, gratis angeboten haben, ohne irgendeine Gegenforderung, wir zahlen euch, was ist geopolitisch los, damit ihr nicht am Blödsinn sagt beim ORF, damit ihr euch fürs Richtige entscheiden könnt. Sie haben sich nicht nur nicht gemeldet, obwohl es angeordnet war, also nicht in parteiintern gesagt wird, ja unbedingt, es ist nie dazu gekommen, sondern wie der Teufel das Weihwasser, Satan weiche, uns gegenüber fast schon. Und damit war mir klar, da stimmt was nicht. Denn wenn ich von Heimatverbundenheit, Patriotismus und Freiheit rede, so wie es auf dem FPÖ-Etikett ja draufsteht, dann bleibt für mich nur über, im Grunde ist aus der FPÖ eine Scheinopposition geworden. Und das tut mir weh. Als Demokratin und als mit dem Rechtsstaat und liberalen Prinzip verbundener Mensch tut mir das weh, dass so ein Potenzial zu einem, ja, nicht besser, aber zu einer Lachnummer verkümmert ist, wo FPÖ ab 2017 mit dem Norbert Hofer alles tut, damit es überhaupt zur digitalen Diktatur kommen kann. 5G-Ausbau, digitale Kontrolle brauchen wir mehr. Das war das Wording der FPÖ. Ja. Und dann noch 2020 den ersten schaffen, Lockdown von der Regierung zu verlangen, obwohl ich dann schon längst eine Analyse übermittelt habe, dass das äußerst Schwachsinn ist mit der Corona-Blödemie. Also um was geht es hier? Ich denke, es geht um den Platz am parlamentarischen Futtertrog, also Macht und Geld, und das war's. Ich sehe hier keine Werte, die tatsächlich gepflegt werden. Und das tut mir weh, das tut mir wirklich weh. Also ich hoffe, es sieht auch der Zuseher, es geht mir nicht darum, die FPÖ für jemanden schlecht zu machen, sondern ich wünsche mir ja eine starke FPÖ, als starke Opposition, als echte Kraft, die sagt, okay, wir stehen für die Leute ein, wirklich, und wir wissen, um was es geht. Sie bekämpfen noch immer nicht die heranstehende digitale Diktatur. Also es ist ja nicht nur ums dagegen sein, sondern sie zeigen es nicht auf, weil sie selbst beteiligt waren.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Jetzt ist aus einer allgemeinen Frage natürlich, bist du hineingeschlittert in eine Anklage gegen die FPÖ, was wir natürlich so jetzt nicht mit der einen Frage nicht so stehen lassen werden, weil zur Ehrenrettung von Gerald Hauser muss ich zum Beispiel sagen, dass ohne ihn hätten wir viele Informationen aus dem österreichischen Parlament nicht, weil er sehr viele Anfragen durch Anfragen im Nationalrat abgefragt hat, was wir auch in der Medienarbeit und auch in der politischen Arbeit der FPÖ verwerten konnten. Aber du hast wahrscheinlich gemeint, der Weg bisher in der EU, weil dort war die FPÖ ja nicht zu hören, im Gegensatz zur AfD mit der Frau Andersson, die viele Anfragen, die Pfizer-Befragungen gemacht hat, da ist die FPÖ jahrelang untergetaucht gewesen beim Thema Corona. Und wenn die letzte Regierungsbeteiligung mit HC Strache und Norbert Hofer angesprochen wurde, dann war ja Herbert Kickl Innenminister, wo er ja versucht hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas zu tun. Man sollte ihm aber dennoch die Chance geben, jetzt bei der Nationalratswahl, dass er es besser macht, weil er wird ja als Erster durchs Rennen gehen und dann wird die große Frage sein, was macht die FPÖ damit, oder?
Genau, absolut. Und ja, danke für die Richtigstellung, oder beziehungsweise für die Ergänzung.
Ich möchte dem Kern näher kommen,
worum es geht. Ich habe es genauso auch gemeint und ich habe es aber ein bisschen pauschaliert, weil es mir generell darum geht, wenn ich jemanden kritisiere, dann mache ich das nur bei jemandem, der daran wachsen soll. Ich würde meinen Feind nie kritisieren. Also ich käme nicht auf die Idee, eine grüne, links-linkische, so wie sie sich jetzt präsentieren, konstruktiv zu kritisieren. Wozu? Sie konnten ja stärker werden und es noch schlimmer machen. Ja? Bei einer FPÖ sehe ich eine Hoffnungsschimmer, dass hier wirklich im Sinne von Volk und Land etwas getan wird. Ja? Also ich wünsche es mir ja, darum kritisiere ja und ich hoffe, das wird auch nicht als Beleidigung empfunden. Ich bin halt doch ein wenig sauer, weil es hat ja zumindest, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ein Sender hat mir gesagt, da hat jemand von der FPÖ aus der Bundesstelle angerufen, also ein Nationalratsabgeordneter, und hat gesagt, wenn Sie nur eine Sendung mit der Donner machst, dann entziehen wir euch die Kohle. Und das ist schon ein starkes Stück. Ja, das ist ein starkes Stück, weil da ist nicht einmal um FPÖ-Kritik gegangen. Ich sage jetzt auch nicht um was, weil sonst könnte man auf den Sender rückschließen. Aber ich finde das ziemlich schräg, weil das mit Demokratie und mit Sachlichkeit und mit Freiheit nichts mehr zu tun hat.
Kommen wir zurück zum Freiheitsbegriff. Ja. Freiheit, du hast den germanischen Raum angesprochen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Mitteleuropa sozusagen. Mhm. Wenn auch viel gelogen wird über Germanien, also die Zeit vor 2000 Jahren und zuvor, dann wird zumindest eines anerkannt, dass es ein Hort der Freiheit war und dass viele germanische Stämme individuell ihre Ordnung geschaffen haben und es gab wenig Übereinstimmung, es gab wenig Zusammenarbeit im Großen. Historisch überliefert ist im Jahr 9 die Schlacht unter Hermann dem Cherusker gegen die römischen Imperialisten. Und im Endeffekt, der gemeinsame Feind hat dazu geführt, dass sich die einzelnen Stämme vereinigt haben. Ja. Danach sofort wieder zerstritten, natürlich. Ja. Typisch deutsches, germanisches Wesen. Aber die Freiheit war das Wesentliche und das war das größte Gut. Diese Freiheit wurde uns aber systematisch aberzogen über die Jahrhunderte, muss man sagen.
Ja, insbesondere durch die Religion. nämlich die römisch-katholische Religion hauptsächlich, also das sogenannte Christentum. Und weil du ja gesagt hast, richtig, 9 in unserer Zeitrechnung, also ich sage nicht nach Christus, weil das war nicht der Messias, weil die Juden warten jetzt noch auf den Messias. Also 9 unserer Zeitrechnung haben wir ja unsere Vorfahren 3 römische Legionen aufgerieben im Hinterhalt, im Wohnzimmer des Germanen, im Wald. Also da geht mir ja jetzt noch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Achtel in die Hosen, meine das her. Ja, weil das einfach, ja, das ist geil. Die Unterdrücker einfach zu bekämpfen und du gehst als Sieger hervor und die setzen dann kaum noch, nicht ganz, aber kaum noch den Fuß über den Rhein. Ja, also das ist ja eine Glanzleistung. Und dann kommt der Hermann der Karusker, will aber das Reich einen, wird nach römischem Muster, und dann haben sie ihn umgebracht. Wir haben gesagt, wir brauchen keinen König.
Den eigenen Reihen vernichtet.
Ja. Wir brauchen keinen König, ja, und das ist genau das. Wir nehmen keine römische Machtinanspruchnahme zur Kenntnis. Auch nicht durch dich, Germanen, der bei den Römern in die Lehre gegangen ist, sozusagen als Centurio bis zum Tribun. Und damit sind wir beim Thema. Warum ist im 325 Konzil von Nicea durch Konstantin plötzlich Jesus, ein rebellischer Mensch, zum Gott erklärt worden? Weil sie eine Einheitsreligion braucht haben, mit der sie nicht nur ihr Reich einigen, die Römer, das ja damals schon stark am Bröckeln war, sondern auch um die Vasallenländer, also die Gebiete, die man indirekt beherrschen wollte, wenn man sie schon nicht körperlich brechen konnte, dann zumindest psychisch. Und dann kommt die Sklavenreligion. Du bist von Geburt an schuldig, du bist von Geburt an böse. Du brauchst einen Priester, der dir hilft, dass du mit Gott kommunizierst. Der Germane ist draußen gestanden und hat zu Donau, also Thor oder Odin-Wotan, gebetet und war eins mit der Natur, so wird es uns erzählt. Ja, das klingt ja plausibel. Und jetzt soll man plötzlich an einer Kirche drinnen sitzen und buggeln vor dem anderen. Das ist absolut ungermanisch. Und ich mutmaße, dass mit dieser Religion und auch der Politik, die damit einhergegangen ist, so schön und ruhmreich die Babenberger und Habsenburger auch gewesen sein mögen, letztlich dem Germanen sehr viel von seiner angestammten Freiheit genommen wurde.
Jetzt muss ich auch hier versöhnlich in diesem Fall wie vorher für die FPÖ, jetzt auch für die Christen ausreiten. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sich zu Jesus Christus, zu Gott, zur christlichen Religion bekennen und denen auch der Freiheitsbegriff ein großes Anliegen ist. Hier muss es ja auch irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten mit Monika Donner geben.
Ja, absolut. Da. Der Tiger in uns, ich darf es kurz herzeigen, der Tiger in uns, wir haben ja schon mal Sendung
gemacht. Das letzte Buch.
Genau, Freiheit, du bist heute schon frei. Der Tiger, der das Schafsfell umgehangen hat, ist ja trotzdem noch der Tiger, ja? Aber er identifiziert sich halt, bis er aus dem Schafsfell rausschlüpft, mit der ihm zugedachten Sklavenrolle. Und genau, ich habe nichts gegen Christen im ursprünglichen Sinn, nur war halt Jesus kein Christ, sondern Jude. Und gemäß der Überlieferung hat er, gemäß 3 Stellen im Neuen Testament, gesagt, du sollst wieder zum Kind werden. Bewusst wieder zum Kind werden, damit du als freier Mensch, übersetze jetzt, die Welt, wie sie vor uns ausgebreitet ist, dieses Paradies als solches wahrnehmen kannst. Das steht fast buchstäblich so in 3 Evangelien von 4 drinnen. Ich glaube nur beim Johannes nicht, also Markus, Matthäus und Lukas steht es drinnen. Und die Anleitung, wie du wieder zum Kind wirst, steht im Thomas-Evangelium, eine gnostische Schrift, die älter und authentischer ist als die anderen, nur halt von der Kirche nicht anerkannt wird. Und daher sage ich, das, was die Kirche macht mit ihrer Doktrin, ist was ganz was anderes als ihr, er ist gar nicht der Begründer, aber der geistige Vater sozusagen der Kirche in Wirklichkeit gesagt hat, dem ist wirklich um die Freiheit der Menschen gegangen. Und der hat gesagt, wie ihr euch selbst befreien könnt. Drum, auch aus diesem Grund kann Jesus nicht ein Messias gewesen sein, weil Messias heißt ja ein anderer, der die anderen befreit. Also immer die Hoffnung auf die Rettung und Erlösung von außen. Nein, der buchstäblich gesagt, du sollst so werden, so vollendet wie Gott. Hat er so zu seinen Jüngern gesagt, ihr sollt bessere Werke tun als ich. Und der Mensch soll sich selbst veredeln, indem er wieder zum Kind wird. Wo ist da eine Fremderlösung drinnen? Kein Wort davon. Also die Versöhnlichkeit wäre für mich, wenn es jetzt Priester hinstellen, es gibt genug super Priester auf der unteren Ebene, es gibt da ein paar tolle Bischöfe, wenn sie endlich sagen würden, was der Jesus wirklich gesagt hat.
Und es würde natürlich zu einer Selbstreinigung der Kirche viel beitragen, wenn man endlich auch die Fäden, die im Vatikan und in Rom seit Jahrhunderten zusammenlaufen, endlich offenlegt, um hier im Sinne der Aufarbeitung auch wieder Glaubwürdigkeit zu bekommen. Ein schönes Sprichwort, was mir hierzu immer wieder einfällt, ist: Hilf dir selbst, dann hilft dir Herrgott. Das ist ja genau der Appell an die eigene Kraft und an die eigene Stärke, die ja auch mit allen anderen Religionen, aber auch mit Freigeistern zusammenpassen könnte. Wenn wir
noch ganz kurz, das, was du, das ist super, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das heißt ja, wenn du bittest, sollst du, also um etwas bittest, sollst du so bitten, als hättest du bereits empfangen. In der Jetztzeit. Das heißt, da ist kein Bitte, bitte, ich bin zu arm, ich bin das arme Opfer, sondern du sollst dir vorstellen, also das Bild vor dich hinstellen, dass du bereits das hast, was du brauchst. Das heißt, du bist dein eigener Chef. Aber bitte schon im Sinne des Kollektivs auch. Nicht nur egozentrisch sich durchsetzen und auf Kosten der anderen leben, sondern du sollst realisieren und auch deinen Nächsten lieben, steht ja auch drinnen, dass du ein wertvolles Mitglied dieser Gemeinschaft bist. Das ist im Grunde ja auch etwas, durchwegs mit einem germanischen Stamm oder auch mit der indigenen Bevölkerung von Nordamerika, mit den sogenannten Indianern, vereinbart, das Leben in der Sippe. Also ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn ein Stammeshäuptling bei den sogenannten Indianern oder bei den Germanen so etwas schädlich gegen das eigene Volk getan hätte, wie wir es in der Corona-Pandemie oder mit den sinnlosen Maßnahmen gegen Russland erlebt haben, die hätten den gesteinigt, weil sie es nur erlebt hätten, live vor Augen gehabt hätten, ohne irgendwelche abstrakten Denkinhalten, sondern weil klar war, der schadet uns. Ja?
Also die Immunität in Germanien oder in anderen Naturdemokratien wurde nicht nur dann aufgehoben, wenn es gegen Oppositionelle ging, sondern man musste sozusagen seine eigene Haut zum Markte tragen, weil man als Heerführer ja auch dem Heer voranschritt, der Heerrolls, der dem Heer voranzog. Wenn wir aber dann jetzt hinkommen, die Freiheitsbewegung, die durch Corona ja massiv erweitert wurde. Die gab es ja schon zuvor. Wir haben uns kennengelernt bei der Ukraine-Krise 2014, vor 10 Jahren. Aber durch die Corona-Unterdrückung kam eine Gegenbewegung, die sogenannte Freiheitsbewegung, die Aufklärungsbewegung. Und diese Freiheitsbewegung möchte ja mehr Eigenverantwortung der Einzelpersonen und Einzelindividuen bestärken. Ja. Das System möchte aber genau das Gegenteil. Es möchte keine eigenverantwortlichen Menschen, die sich selbst befehlen, die selbst einen Weg einschlagen und diesen verfolgen, sondern das System möchte uns zu Opfern machen.
Genau. Nämlich zu den Opfern, die wir ja von klein auf schon, zu denen wir von klein auf schon gemacht werden. Denn warum sagt denn jemand wie Jesus, du sollst wieder zum Kind werden? Weil du als Kind noch kreativ bist und Schöpfer bist. Und jetzt haben wir psychologisch, ich habe es in Freiheit herausgearbeitet im Buch, haben wir psychologische Studien, denen zufolge 98% der Kinder, also fast alle, hochbegabt, natürlich, vom natürlichen Potenzial her, du hast ja selber Kind und du weißt genau, du kannst es beobachten, hochbegabt zur Welt kommen mit irrsinniger Kreativität. Aber kaum ist das System, wie du sagst, also das Schulsystem abgeschlossen, haben wir nur mehr 2% von 98, also 96% minder bis mittelbegabte. Ich werde nicht müde, es zu betonen. Und wer profitiert davon? Nicht das System an sich, sondern die, die das System zu dem machen und immer wieder pervertieren, weil sie davon profitieren. Und bitte, aus dem Germanentum war sogar bis ins Mittelalter noch das Recht der Fürsten und auch der Bevölkerung zum Tyrannenmord. Das heißt, hat der König nicht im Sinne von allen gehandelt, durfte er sogar getötet werden. Was ist jetzt? Wir kritisieren zu Recht eine Regierung, verbal, wir sind friedlich, wir machen Demos und wir werden alle als Verschwörungstheoretiker, als Schwurbler, als Rechtsextremisten, als Nazis, als Antisemiten und was weiß ich was noch alles abgestempelt. Das heißt, hier wird schon die Meinung gemordet und wer keine Meinung haben kann, kann sie auch nicht nach außen vertreten. Das heißt, es geht schon um die Gedankenkontrolle. Das ist 100 Schritte weiter, als sie vor 100 Jahren noch waren.
Jetzt würde natürlich jemand antworten und sagen, ja, Tyrannenmord, sind wir froh, dass wir darüber hinweg sind, aber ihr habt ja die Möglichkeit, eine verhasste Regierung abzuwählen.
Und was wählen wir dann? Es fällt den Menschen nicht die Diskrepanz auf zwischen einerseits 60-70%, die kein Vertrauen mehr in die Politik haben und an der Wahlbeteiligung in Österreich zwischen 75-85%. Muss da nicht einmal klingeln. Da stimmt ja was nicht. Ne? Das heißt, wir wissen, das ist so der Volkstenor, Es gibt verschiedene Arten von Lügner. Ja, manche sagen, der Dieb, der, wer lügt noch, in der Werbung lügens, mhm. Der Politiker und so weiter. Und trotzdem rennt man immer wieder hin. Das macht das Opfer. Das ist der Opferstatus. Und ich bin natürlich dagegen, dass jemand ermordet wird, aber wenn man berücksichtigt, dass selbst der Tyrannenmord einmal legitim war, also allgemein gut im Sinne von, das ist der Druck, damit du ordentlich arbeitest. Und jetzt haben wir parlamentarische Vertreter, die nicht einmal wirklich abgestraft werden, wenn sie dem widersprechen, was sie versprochen haben, weil spätestens in der übernächsten Legislaturperiode haben alle wieder vergessen, es kommen neue Akteure und dann werden wieder dieselben Parteien gewählt.
Oder von der Leyen, die für die gesamte europäische Bevölkerung Geninjektionen, ein Begriff, den man ja so nicht mehr verwenden soll, wie jetzt gewisse Lobbyisten von Moderna und Pfizer versuchen hier Druck zu machen, aber Geninjektionen für die gesamte europäische Bevölkerung zu Milliardenbudgets vereinbart über SMS und sie hat plötzlich die SMS nicht mehr. Also das ist ja ein Hinwegsetzen über jegliche Form von Verantwortlichkeit, von Transparenz den Bürgern gegenüber, den Arbeitsdrohnen sozusagen, die Steuergelder herbeibringen müssen. Ja. Hier gibt es ja überhaupt keine Verantwortung mehr der aktuellen Politiker. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist eine Gesellschaft zusammengesetzt, wenn gewisse Machthaber 99% Unterdrückte haben wollen. Wer sind denn dann die anderen? Wer sind die Opfer und wer sind die, die sie zu Opfern machen wollen und sie unten halten wollen?
Ja, im Grunde sind beide Opfer. Ja, also wer Macht über andere lukrieren will, ist ja selbst Opfer. Nur ist er halt das vermeintlich stärkere Opfer, weil er andere unterdrückt. Trotzdem ist er ja von anderen abhängig und damit vom System, das ja ihn selbst zum Sklaven macht. Das ist ja, ich glaube, es ist kein Spaß, wenn du in einer Schattenregierung sitzt und dir dauernd überlegen musst, wen du wie irgendwo ausspielst, um die und die Ziele zu erreichen. Also ich glaube, dass das Leben als Narzisst oder Psychopath kein Spaß ist in Wirklichkeit, wenn du weißt, du gehörst eigentlich nicht zu dieser Gesellschaft dazu. Aber das 1% sind ganz klar hauptsächlich angloamerikanische Globalisten. Die Familienhotel, schon ein deutscher Soziologe, definiert alles da drinnen in Corona-Diktatur und in Freiheit. Da brauchen wir jetzt nicht auf die Details eingehen, aber diese Globalisten, die Systeme befeuern, wie zum Beispiel World Economic Forum, um die parlamentarischen Vertretungen, die rechtmäßig gewählten Vertretungen, entweder zu umgehen oder direkt zu beeinflussen. Und mit denen hängen NWO-Agenten wie Gates und Schwab und Konsorten zusammen. Und damit bilden sich 1% Herrschaftselite sozusagen. Die 99%, also die absolute Mehrheit, die Masse, gar nicht durch direkten Zwang meistens, sondern durch mediale und politische Propaganda steuern und durch Angst. Wir haben ja von den 3 Ks gesprochen, ja, Krieg, Krankheit, Klima, es wird Angst geschürt und dadurch ja auch abgelenkt. Wir brauchen ja nur schauen, was war denn nach der Corona-Blödemie. Kaum war der Spuk vorbei, wurde gesagt, na, ich mir keinen Stich mehr verpassen, wird dieses eh schon rechtswidrige oder illegale Impfpflichtgesetz aufgehoben, weil sie erkannt haben, sie schaffen es nicht mehr, noch jemanden in die Nadel zu treiben. Was kommt? Postwendend Ukraine-Krieg. Und dann die nächste Verschärfung, in Nahost. Also wer glaubt, dass das Zufälle sind, den muss ich enttäuschen. Kriege beginnen nicht zufällig. Das wird schon, es ist eine Klaviatur, an der gespielt werden kann. Und du hast im Prinzip nur diese 3 Möglichkeiten, eben Krieg, Krankheit, Klima, wie du die Menschen in ihren Grundrechten beeinträchtigen kannst.
Vor allem sind es ja übergeordnete Gefahren, ja, die man als einfacher Bürger schwer einschätzen kann. Ja. Man kann sich nur sehr schwer in ein Verhältnis dazu setzen, weil es haben die wenigsten Menschen die Möglichkeit, wenn behauptet wird, Rom verglüht, ja, oder der Herr Lauterbach aus dem Italienurlaub auf X eine Nachricht absetzt, dass es so heiß ist, dass er nicht in die Stadt gehen konnte. Die wenigsten Leute haben die Möglichkeit, das unmittelbar in diesem Moment zu überprüfen oder auch große Wetterbeobachtungen oder Klimabeobachtungen vorzunehmen oder auch beim Krieg. Die wenigsten waren selbst in der Ukraine oder können jetzt an die Front fahren, um sich ein Bild zu machen. Es sind übergeordnete Krisen und die sollen ja dazu führen, dass die Menschen wieder Macht abgeben an die Obrigkeit, die einen Plan hat.
Genau. Das schaffe ein Problem und biete die Lösung an, die du haben willst. Ja, das ist so wie der, ich glaube, wir haben es eh schon mal besprochen, so wie der Werkstättenbesitzer, der jetzt wem eine Windschutzscheibe einhaut und dann noch die Visitenkarten von seiner Werkstatt einlegt. Mhm. So ähnlich kommt man das vor. Und wir wissen ja insbesondere aufgrund des Ukraine-Kriegs, dass es hier um das Selbstbestimmungsrecht der Völker geht. Ja, also das wird, was ich jetzt sage und was du und ich ja praktisch dieses Wissen in uns drinnen haben, ist ja nichts Neues, aber es wird von den Medien und auch von der Politik völlig ausgeblendet, um was es wirklich geht. Es geht um zwei, also mit der Krim 3, aber die gehört jetzt zu Russland, zwei Republiken, Luhansk und Donetsk, also autonome Republiken, die mit einer Mehrheit von 90% rund bei Referenden, die fair waren, das ist überprüft in Amerika worden, vom Pew Research Center, also bestätigt, dass das demokratisch war. Sie haben gesagt, wir wollen diese Ukraine, wo wir als Russen diskriminiert werden, rassistisch diskriminiert werden. Sie sagen von einem Nazi-Regime, ich sage, ich kann das nachvollziehen, was Sie meinen. Ja. Sie wollen jetzt raus, die beiden Bereiche, aus der Ukraine und rein in die Russische Föderation. Es ist laut Völkerrecht ganz klar, dass das legitim ist. Ja, das heißt, das ist jus cogens, das weiß jeder Jurist, das ist zwingendes Völkerrecht, das kannst du nicht einmal mit Verträgen abändern. Wenn die da raus wollen, gehen sie rüber. Das war, wie wenn die Vorarlberger sagen, ja, wir sind eigentlich Alemannen, wir sind Alemannen und wollen jetzt uns der Schweiz anschließen. Und wenn die Schweiz sagt, ja, kommt zu uns, kann sich die Bundesregierung in Wien auf den Kopf stellen, dann sind die Vorarlberger bei der Schweiz dabei. Das ist zwingendes Völkerrecht. So, genau das ist dort passiert in der Ukraine. Was macht der Westen? Er hat nicht nur statt einer prorussischen, eine antirussische Regierung durch einen Putsch eingesetzt. Und jetzt werden diese Gebiete gehalten und der Russe wird zu Hilfe gerufen von diesen beiden Republiken. Erhofft sich natürlich strategische Vorteile. Das kann nur der Korridor da entlang des Dnjeprs bis zur Krim sein. Es geht ja um den Schwarzmeerzugang aus geostrategischer Sicht von Russland. Und trotzdem schreitet er legitim ein und eilt diesen beiden autonomen Republiken zu Hilfe. Punkt. Das wird völlig ausgeblendet in den Medien. Völlig. Der böse Russe führt einen Angriffskrieg. Na, zuerst hat die vermeintlich eigene Regierung in der Ukraine, die eigene Bevölkerung in Donetsk und Luhansk, also am Donbass, angegriffen, sogar mit Raketen und Panzerartillerie und allen möglichen. Das ist alles mit Videos dokumentiert. Das wird ausgeblendet. Und wenn solche Leute, die das gutheißen, dass sogar Völker entrechtet werden und ihnen ihr Selbstbestimmungsrecht genommen wird, weil es einfach nicht anerkannt wird, nicht gefördert wird, da müsst ihr euch jetzt bei jedem Zuseher, der nur einen Zweifel hat, müsst ihr klingeln, aha, bei der Corona-Pandemie haben sie uns das Selbstbestimmungsrecht über unseren Körper sogar genommen und über das Bestimmungsrecht über unsere Kinder, indem sie Kinder impfen wollten, wo Kinder 8 Stunden am Tag
Kinder geimpft haben
oder und mit Masken in der Schule sitzen und mit Abstand halten. Jugendliche, wo wir jetzt laut Studien wissen, Uni Krems und Uni Wien und Berlin und was, 50% der Jugendlichen sind depressionsgefährdet und ein Drittel davon ungefähr suizidgefährdet. Das heißt, man sieht, dass es den Akteuren nicht um die Freiheit des Menschen geht, ganz im Gegenteil, sie tun alles, damit Angst und Druck herrscht, damit die Bevölkerung abgelenkt ist, damit sie das nicht realisiert, was jetzt sukzessive schon seit 20 Jahren aufgebaut wird, nämlich die volle digitale Kontrolle.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Kommen wir noch mal ganz kurz zur Karte, die wir eben eingeblendet hatten. Mhm. Du sagst, ursprünglich war das Ziel der Russen, bis zum Dnjepr, zum Grenzfluss vorzudringen, um dort eine Grenze zu ziehen. Mittlerweile wird ja in Russland auch offen darüber gesprochen, dass man die ganze Ukraine zerschlagen müsse und dann aufteilen zwischen Polen und Weißrussland und Russland und allen möglichen und der Rest Ukraine rund um Kiew nur mehr sehr klein sein könnte. Das ist mit Fortschreiten des Krieges ja jetzt immer öfter schon so kommuniziert worden. Aber die ursprüngliche Anliegen war aus deiner Sicht Luhansk und Donetsk zu schützen. Und was hatte denn der Westen für Ansprüche in der Ukraine? Warum wird dieser Krieg benutzt, um die digitale Kontrolle zu erreichen. Vielleicht, dass man diesen Bogen noch einmal erklärt.
Es geht darum, gemäß der angloamerikanischen Spaltungsstrategie, das darf ich kurz ausholen, wenn man sich die Erde so aufgefaltet anschaut, dass alle Kontinente nebeneinander liegen, sieht man, dass die größte Landmasse bei Weitem Asien mit Europa und Afrika ist. Ja? Das nennen angloamerikanische Geostrategen seit mindestens 1904, Sir Halford MacIndoe, als die Weltinsel. Die wollen sie kontrollieren, weil dann kontrolliert man die ganze Welt. Und wir wissen ja, dass zuerst die Briten und dann ab den 1950er Jahren die Amerikaner die Führungsrolle in der Luft und am Meer übernommen haben. Der Amerikaner sagt, ich verteidige die Küste nicht hier an der eigenen, sondern bereits an der nächsten Küste. Das nennt sich die globale Vorwärtsverteidigung. Und das schaut so aus, man will verhindern, dass in Eurasien hier und Afrika eine gemeinsame Flotte und Luftwaffe entsteht. Also befeuert man permanent vorhandene Krisen zu Kriegen oder schafft künstliche Kriege. Und damit man eben die Weltinsel indirekt beherrscht, wo die meisten Menschen leben, die größte Ressourcenlage ist, muss man Osteuropa beherrschen. Das ist haargenauso beschrieben. Ja? Also wer die Weltinsel beherrschen will und damit auch das Herzland, das Gebiet der vormaligen Sowjetunion, der muss Osteuropa beherrschen. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir da Ukraine-Krieg. Wir haben da den Krieg in Nahost, Israel, also an einer Linie von Nord-Süd und da oben jetzt diese Schweden und Finnland noch bei der NATO dabei. Was ist gegenüber? Der nächste Hafen, der für die Russen wichtig ist. Also da unten Ukraine haben wir Sewastopol, Schwarzmeerzugang und damit Mittelmeerzugang und da oben den eisfreien Zugang ins Eismeer. Kannst du von der Seite Finnlands als NATO-Staat sehr leicht stören. Also drei potenzielle Krisenherde an zweien. Es ist schon ein Krieg. Das heißt, das ist der Nachweis, dass das, was angloamerikanische Geostrategen schon mit dem Ersten Weltkrieg, ich muss jetzt was aus den 800, über 800 Seiten, 2300 Quellenangaben, viel Spaß beim Überprüfen, das war der Erste Weltkrieg, der war schon geplant 1906, also 8 Jahre vor Kriegsbeginn in London, in Absprache mit Washington, in den Details, wie dieser Krieg geführt wurde, um auf Kosten des Deutschen Kaiserreichs und Österreichs-Ungarns zur globalen Machtelite zu werden. So, und jetzt sind wir in der Finalisierung. Es geht um die Weltherrschaft. Wenn hier am Festland gestritten und gekämpft wird, die Nationen gegeneinander aufgebracht werden, dann ist das doch der Beweis, dass nicht der Nationalismus das Problem ist, sondern die Ignoranz gegenüber dem Nationalstaat. Der Nationalstaat muss weg, dann muss die Familie weg und dann steht das Individuum alleine da und verwirrt und beugt sich letztlich auch aufgrund des Angstgebildes von außen einem Druck, sodass es der digitalen Diktatur sich selbstständig unterwirft und sagt, okay, ja, ich lebe eh noch mehr in meinem Handy, dann nehme ich halt gleich die digitale Identität an. Es ist eh schöner mit der Brille herumlaufen und ein Avatar zu sein, weil die Welt da draußen, da ist Krieg, da ist Krankheit, da ist das Klima, da fürchte ich mich nur am Computer, da ist alles wunderschön. Schauen wir uns doch jetzt die Kinder und Jugendlichen an. Da wird doch das Teil, das Handy oder dieses Smartphone oder wie man das auch immer nennen würde, das klumpert, wird ja schon als Teil der Identität empfunden. Es gibt Kinder, die dran durch, wenn sie eine Stunde am Tag Handyverbot haben. Das heißt, da sitzen Jugendliche beieinander und anstatt draußen die Natur zu erleben, sitzen sie drinnen und spüren, als würden sie draußen rumlaufen. Das heißt, man muss es ihnen schon lassen. Also von der Perfidität her, es ist perfekt geplant. Und wenn die Angst draußen, wie gesagt, immer mehr wird, wird die Bereitschaft von Menschen unbewusst immer größer, sich dem digitalen Diktat zu beugen. Davon bin ich überzeugt. Und wir sehen ja schon, dass es funktioniert. Die Ersten lassen sich schon chippen.
Das bedeutet, ein Krieg in Osteuropa, in Mitteleuropa würde mehrere Zwecke erfüllen. Heiko Schöning sagte erst vor kurzem im Auf1-Interview, dass ja in Finnland die nächste Front aufgemacht werden soll, dass Finnland auch zum Kriegsstaat aufgebaut wird. Mhm. Ob das nun verstärkte Rücksichtnahme bei der Vogelgrippe ist, ob das Scharmützel an der Grenze sind, dass NATO-Truppen auch zusammengezogen werden. Aber ein Krieg an dieser Achse von Finnland bis Israel nach unten würde mehrere Zwecke erfüllen. Erwähnt wurde jetzt geostrategische Interessen, das Aufbrechen der Blöcke. Es wurde die Vernichtung von realen Werten, von Wirtschaft, von Besitz und natürlich dann eine übergeordnete Angst- und Vereinsamungsstrategie, dass die Menschen dann als Einzelindividuen eben diese digitale Kontrolle und die Führung von oben übernehmen können.
Ja, ja, Das heißt, man verfolgt ja militärisch gesprochen auf mehreren Ebenen gewisse Ziele. Ja, du hast da von mir aus jetzt nicht militärstrategisch, aber von innen ein strategisches Ziel auf der strategischen Ebene, global gesehen. Ja, du hast ein operatives Ziel, zum Beispiel kontinental beschränkt. Und du hast taktische Ziele. Dieses Szenario, dieses Angstszenario aufgrund von Kriegen, könnte man sagen, dient dem strategischen Ziel, dass sich die Menschen weltweit aufgrund der Angst und Verwirrung einem digitalen Diktat beugen. Operativ sozusagen, kontinental betrachtet, dient der Krieg der indirekten Kontrolle der Angloamerikaner über Eurasien, sprich in dem Fall über Osteuropa und die indirekte Kontrolle über das so definierte Weltinselreich hier, das sie sonst nie direkt kontrollieren konnten. Und taktisch könnte man sagen, erschleicht man sich in gewissen Ländern den Energiemarkt für Fracking-Gas, für Atomenergie, die vielleicht wieder eingeführt wird, wo die Amerikaner dann mit ihrer Technologie kommen. Also sie profitieren vom Krieg doppelt, drei, vier, fünffach. Mhm. Nämlich auf allen Ebenen und noch mehr. Ich habe noch mehr analysiert, aber in diesen Bereichen sehen wir es ja jetzt schon. Ja? Das heißt, hier geht es um Energie, wie die Alice Weidel ja richtig sagt, die Dr. Weidel. So wie es ich ja da schon, unsere Regierung 2015 gesagt habe in dieser Analyse, weswegen mich man erstmals schon kündigen wollte, nachdem sie eine parlamentarische Anfrage gemacht haben. Was habe ich geschrieben? Ich habe gesagt, diese Maßnahmen schaden uns selbst. Nicht nur, weil wir haben keine militärische strategische Reserve, die einen potenziellen größeren Krieg in Europa auch nur irgendetwas entgegenzuhalten können. Wir stehen nackt da, wann die kommen, ja? Die Russen zum Beispiel. Wir schaden uns auch von der Energie her, von der Energieversorgung. Wir sind nicht energieautark, schneiden uns von der günstigen, naheliegenden russischen Energie ab und machen uns künftig von angloamerikanischen Energiekonzernen abhängig, fahren die Wirtschaft teilweise an die Wand, die kleinen und mittleren Unternehmer gegen den Boden. Was bewirkt das wieder, diese Lieferengpässe, insbesondere auf dem Energiesektor, dass gewisse, nämlich kleine und mittlere Unternehmen, immer mehr der Vernichtung preisgesetzt sind, was ja wiederum dem großen Ziel dient, dass alle kontrolliert werden und wie Klaus Schwab
du wirst nichts besitzen.
Nichts besitzen und wirst keine Privatsphäre mehr haben, aber glücklicher sein denn je. Das heißt, es ist so leicht, einen Baum zu fällen, indem du mit der Motorsäge einmal umsägst, einen Schnitt machst und der Baum ist vielleicht 150 Jahre gewachsen. Das heißt, ein Psychopath, ein Narzisst, der einen unbedingten Zerstörungswillen hat, dem es auch egal ist, ob völkerfrei leben gemäß ihrer Entscheidung oder Menschen, der berücksichtigt nicht, wie es im anderen, der hat keine Empathie. Das wären genau diese Leute, die wir im Stamm, Indianer, Germanen, wo auch immer, die würden wir rausboxen, die würden wir entmachten, raussteinigen. Aber da die Welt immer abstrakter wird und ich glaube nicht, dass das Abstrakte das ist, was den Menschen anspricht. Da muss ich ausnahmsweise den Alfred Noll heranziehen, der Grüne, der im Nationalrat gesessen ist, der Österreicher als Jurist und auch Soziologe, soweit ich weiß, der hat ganz richtig gesagt, der Erfolg der Kommunisten in Graz ist damit zu begründen, dass die vor Ort regional Politik für die Leute machen. An Durchschnittsmenschen interessiert auch EU nicht. Das ist abstrakt, damit kann ich nichts anfangen. Zu weit weg. Aber was vor Ort ist, kann man sehen. Und ich denke, dieses zu weit weg wird durchs Digitale noch mehr gefördert. Es geht ja nur mehr um Abstraktheit und um Worthülsen. Bist du das, du bist links, du bist rechts, du bist gut, du bist böse. Aber es redet keiner mehr mit dem Menschen, um was es wirklich geht. Was heißt Menschsein heute noch? Was heißt es? Für mich heißt es, im Einklang mit meinem Umfeld, im möglichst weiten Einklang mit der Umwelt und mit der Natur leben und mit dem familiären Umfeld und dass ich mich für die Freiheit und Individualität der Menschen einsetze. Und da sind wir global gesehen Lichtjahre davon entfernt. Wir diskutieren der böse Angriffskrieg in Russland und die bösen Palästinenser und unsere Regierungen greifen Partei jeweils für genau die falsche Seite. Weil es eben auch in Nahost, muss man offen zugeben, wird das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser mit Füßen getreten. Seit mindestens 1948. Und die Welt schaut zu. Und dann wundern wir uns, warum die Terrorgefahr in Europa immer größer wird. Und auch das gehört ja zum Spiel. Ne?
Vielleicht gehen wir kurz auf diese Migrationswaffe auch ein, weil du ja umfangreich auch dazu publiziert hast. Mhm. Durch die imperialen Angriffskriege der USA, die ja immer nur als Befreiung und als Demokratisierung verkauft wurden, etwa in Afghanistan oder im Irak, wurden große Wanderungsbewegungen in Marsch gesetzt, die zufälligerweise nach Europa gekommen sind. Mhm. Manch Geostratege hat das ja auch als Abfallmigration bezeichnet, die dann eben nach Europa kommen, um dann dort hier aufgenommen zu werden. Merkel, wir schaffen das, ist uns allen noch ein Begriff. Die Flüchtlingskrise von 2015, 2016. Jetzt sind die Menschen hier, und wenn Europa sozusagen geflutet wurde mit Migranten aus aller Herren Länder, dann gehen die europäischen Regierungen her und zündeln weiter mit ihrer Politik, indem sie beispielsweise bei einem blutigen Krieg Partei ergreifen für einseitig für Israel, das Brandenburger Tor mit der Israel-Fahne bestrahlen, wenn Kinder im Gazastreifen und in Palästina zu Abertausenden dahingemordet werden, dann finden sie kein Wort des Bedauerns oder der Verurteilung, und dann wundert man sich, dass hier dieses Pulverfass gezündet wird.
Genau, und das ist ja doppelter und dreifacher Antisemitismus, in dem Fall wirklicher Antisemitismus, weil man negiert das Lebens- und Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser, also der Araber im Nahen Osten, sorgt für die Migrationswellen, die zu uns kommen, und man weiß ja, dass viele, die dem Islam anhängen, nicht unbedingt judenfreundlich sind. Ja, also viele Stellen im Koran sind extrem antijüdisch. Das legen die nicht so wohlgesonnenen natürlich dann antijüdisch aus. Und wo machen sie das? Im deutschsprachigen Raum, weshalb jetzt immer mehr Juden aus Österreich und Deutschland nicht mehr hier leben wollen, die sich offen nicht einmal mehr ihre Kippa zu tragen trauen. Das hat man schon 2015 in der U-Bahn, ein Jude gesagt, der sitzt gegenüber, sage ich, was tust denn der Kapperl weg, also die Kippa? So, da hinten habe ich Araber gesehen. Sage ich, ist das noch dein Land? Sage ich, nein, ich fühle mich nicht mehr wie in meinem Land. Ja. Das hat ihn an etwas erinnert. Ja. Das heißt, das ist ja doppelt und dreifacher, und dann werden auch noch Migranten, die jetzt hier sind und zu Recht hier leben und mehr kackelt haben als so mancher, der sie beschimpft, ja, das muss man auch mal ehrlich zugeben, die gibt's ja auch, die werden dann nur in denselben Topf geworfen mit denen, die sie an den Sprengstoffgürtel umschneiden oder an Polizisten, wie dieses Schwein da in Mannheim, Entschuldigung, dass ich Schwein gesagt habe, das ist ein edles Tier, mit dem Messer absticht. Also, verstehst du, das ist auf allen Ebenen antisemitisch, aber sie reden von Geschichtsaufarbeitung. Das ist aus meiner Sicht irre, und entweder haben wir es mit Verrückten, Drogensüchtigen, Inkompetenten zu tun oder vielleicht sogar mit Leuten, die das absichtlich machen, dann sind wir bei der Psychopathie, eindeutig, und dem Kriminal.
Gehen wir nochmal zur Geopolitik und zu dem Satz, den wir vorher gesagt haben, du wirst nichts besitzen. In der Ukraine sehen wir beispielsweise, dass die Wirtschaft natürlich größtenteils ruiniert ist, dass viel zerstört wurde, zerschossen, zerbombt. Und in diesem Jahr, im Januar, beim World Economic Forum in Davos, wurden ja große Wiederaufbaufonds zur Verfügung gestellt, wo auch Minister Habeck froh darüber war, dass dann gewisse Teile der deutschen Industrie jetzt in der Ukraine wieder aufbauen können mit Steuergeldern aus der Europäischen Union. Also das sind ja diese Umverteilungsmechanismen, die uns ja wahrscheinlich in die Richtung schon bringen. Du wirst nichts besitzen. Ja, du wirst nichts besitzen, aber irgendjemand besitzt es ja, genau, der sich zuvor über solche Umverteilungsmechanismen an die Spitze der Pyramide gestellt hat.
Genau, wie es seit der Sesshaftwerdung des Menschen vor circa 11.000 Jahren war. Da auf einmal erklärt jemand den anderen, du, ich habe da einen speziellen Draht zu Gott, deswegen musst du dich unterwerfen, um ihnen zu verklickern, warum die Minderheit, eine winzig kleine Minderheit, fast alles besitzt und die Masse fast nichts. Und jetzt, wenn man allein diese Waffengüter, Rüstungsgüter anschaut, da werden am Tag, wenn ich es richtig im Kopf habe, 10.000 Granaten verschossen. Ja? Allein die Granaten, die Drohnen, die Panzer, die Minen, wo sind denn da die Klimahysteriker? Ja, also wenn das wirklich so CO2, wenn es wirklich um CO2 ginge, müssten sie auch aus diesem Grund für Frieden sorgen, wenn einem die Menschen schon egal. Oder
hinkleben.
Ja, aber wenn dann, genau, kommt man sich ja hin, ich habe ja immer gesagt, hey, wenn ihr was Nützliches macht, wollt ihr mit euch am Kleber, dann biegt sich an den Panzern, an den Raketen fest, ja, oder von mir aus an den Impfstofflieferungen, aber bitte doch nicht auf der Straße und haltet die Menschen nicht davon ab, dass sie in die Arbeit fahren oder die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten bringen. Aber jetzt Scherz unter Anführungszeichen beiseite, da werden Milliarden an Geld und Ressourcen verpulvert, damit Menschen ermordet werden, die für das Selbstbestimmungsrecht auf beiden Seiten, sowohl die russischen Ukrainer als auch die Russen, für das Selbstbestimmungsrecht kämpfen. Und es ist allen wurscht. Und Grün fordert noch mehr. Wie gibt es das, dass ein Baerbock, die sich als Grüne ausgibt, angeblich für die Natur und Umwelt steht und für den Menschen, sagt, ja, wir müssen noch mehr gegen Russland.
Das ist nicht so ein Beispiel für die Korruption von demokratischen Parteien, dass das eben sofort einfach umgedreht wird, sobald die Machtverhältnisse sich ändern, sobald die Agenda sich ändert, dann ändert sich natürlich auch das Parteiprogramm oder es wird anders ausgelegt. Genau. Warum machen die Menschen alle mit? Du hast es in Freiheit ja auch analysiert und bist zu dem Schluss gekommen, dass Corona ein großes psychologisches Experiment war, so wie auch andere psychologische Experimente in der Geschichte.
Ja, und vor allem sind auch die Zahlengerüste fast dieselben. Also wir wissen von Gehorsamsexperimenten, da geht es darum, wie befehlsgetreu ist ein Mensch. Ja, da nennen wir jetzt einmal das Milgram-Experiment, psychologisches Experiment, wo jemand auf die Stromtaste druckt zwischen, glaube ich, 15 und 450 Volt, also bis zu einer tödlichen Dosis. Und im Nebenraum schreit einer, wenn er falsche Antworten gibt. Und dem wird auch noch gesagt, der dann daneben hat einen Herzklappenfehler, also einen Herzfehler. Und damit ist die klar, wenn du zu viel Strom schickst, stirbt der. Das ist natürlich ein Schauspieler drüben. Und da werden Begriffspaare formuliert. Und wenn er sich nicht richtig merkt drüben, dann kriegt er halt mit der Stromtasten auch nicht drauf. Glaubt die Testperson. Die einzige Person, die getestet wird, ist der an der Apparatur sitzt. Beeindruckende Apparatur. Daneben steht der Testleiter und sagt, mach uns nicht. So. Alle 100% gehen bis 300 Volt. Seit Jahrzehnten. Ja. Und weltweit gibt es diese Experimente. Und 70% in etwa, also knapp 75% drücken auch auf die Taste, oder 65% drücken auch auf die Taste bis zu 450. Ja. Das heißt, wir haben rund 2/3, die jeden Schwachsinn mitmachen, auch wenn es den Tod eines völlig Unschuldigen herbeiführen könnte, nur weil der oder die im weißen Kittel sagt, mach das, ich übernehme
das. Weil es die anderen auch machen.
Weil es die anderen machen, oder du erfüllst den Testzweck, wir übernehmen eh die Verantwortung. Ja. Das heißt, das ist das Opfer, das jetzt anderen Opfern Leid zufügt, weil jemand anderer vermeintlich die Verantwortung hat. Und das Ähnliche ist beim Ash-Experiment. Das ist zwar kein Gehorsams-, aber ein Konformitätsexperiment. Das bedeutet, es wird getestet, wie weit macht der Mensch einen Blödsinn mit den anderen machen, nämlich einen evidenten Blödsinn. Beispiel, da werden von der Straße die Leute zu einer Testung geholt, ja, und dann steht vor einer Psychologe mit 2 Tafeln. Auf einer Tafel ist der Referenzstrich, der hat eine genormte Länge. Und auf der anderen Tafel sind 3 Striche und nur einer von diesen 3 Strichen, ganz offensichtlich, entspricht dem da. Und jetzt wird getestet, bei wie vielen Fragen macht jemand mit, auch wenn es absoluter Schwachsinn ist. Ja, wenn die Masse sagt, so zum Beispiel 7 andere Probanden alle sagen, ja, der kurze Sprich ist genauso lang wie der lange da drüben, ist in mindestens 70% der Fällen es so, dass mindestens einmal eine falsche Antwort gegeben wird, im Wissen, dass es ein Blödsinn ist. Einfach die Angst, aus der Masse herauszutreten. Und wenn man das jetzt mit den Zahlen der Durchimpfungsrate vergleicht, während Covid sind wir bei 75%. Das heißt, zwischen 65 und 75%, zwischen 2/3 und 3/4 der Bevölkerung machen jeden Blödsinn mit, auch wenn er anderen oder sogar sich selbst schadet. Warum funktioniert das so? Weil 75% der Menschen in etwa, oder 70, da gibt es Studien aus Israel und aus Deutschland, sind sogar von den Genen her, also genetisch potenziell altruistisch, sprich stark prosozial. Sie wollen sich positiv.
Was ja für sie spricht, was ja keine negative Eigenschaft
ist, ist super.
Sondern grundsätzlich positiv, aber führt natürlich auch dazu, dass man zum Mitläufer wird.
Genau, und zwar durch Propaganda. Indem man dann einredet, wenn du dir selbst mit dem Hammer auf den Kopf haust, hat der andere keine Kopfweh. Also wenn du dir den Dreck spritzen lässt, dann schützt du die Gesundheit der anderen. Also immer die Botschaft mit, du tust was Gutes, du bist der Held, wenn es daheim auf der Couch
sitzt. Impfen ist Liebe, Waffen für den Frieden.
Waffen für den Frieden, genau. Und vor allem auch, wir müssen uns am Boden festkleben fürs Klima. Also wir sind inzwischen in einer offenen Psychiatrie, das sage ich schon seit 2015. Seit der C-Pandemie, Corona-Pandemie ist es ganz besonders evident. Wichtig für uns zu wissen ist, wir haben rund 5% Psychopathen in der Gesellschaft. Die zieht es besonders stark in die Politik, teilweise in die Religion, in die Technik, insbesondere in die Informationstechnologie, also überall dorthin, wo man auf unpersönliche Art und Weise Macht und Kontrolle über andere ausüben kann, nämlich zum Schaden der anderen. Und dann haben wir rund 25% Narzissten, besondere Egozentriker, also Leute, denen die auch nicht gar keine oder nur wenig Empathie, Mitgefühl für andere haben. Mitgefühl ergibt ja evolutionsbiologisch Sinn. Die Sippe wächst und sie ist stärker in der Jagdgesellschaft oder in der Jäger- und Sammlergesellschaft, aber ab dem Sesshaftwerden vor 11.000 Jahren, also neolithische Revolution, zählt auf einmal der als stärker, der egoistisch ist. Das ist der Anführer, der auf Kosten der anderen Reichtümer ansammelt. Und jetzt schlummert aber in uns immer noch der Jäger und Sammler, die innere Stimme sagt, ich will gut, ich will für andere, ja keiner. Also diese 70% Guten wollen ja es gut machen, sie wollen ja im Guten mit den anderen Menschen sein, aber sie lassen sie von den 5% Psychopathen und der anderen genannten Gruppe in alles hineindringen, weil sie erstens von klein auf verwirrt werden, ja, vom Schöpfer zum Opfer gemacht werden in der Kindheit, wir haben es zuerst erwähnt, und dann auch noch mit einer politisch-medialen Propagandamaschinerie gequält werden, die da in Corona-Diktatur schon 2021 gilt bis heute, kann man nachschlagen, mit 7 Arten der politisch-medialen Propaganda desinformiert hat und gegen sich selbst auf. Das geht von der gefälschten Statistik bis zur Verunglimpfung und Denunzierung derer, die Wahrheit sagen. 7 verschiedene Arten von politisch-medialer Propaganda. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe es auf Punkt und Strich nachgewiesen, denn ich bin sicher, es kommt der Tag, wo mit diesen Leuten aufgeräumt wird, die dafür verantwortlich sind, wo Tabula rasa gemacht wird, wo endlich Strafgerichtstribunale oder ähnliche Einrichtungen, wo das stattfinden wird, das wird aufgearbeitet, das kommt noch. Ich weiß nicht wann, aber es wird, da muss man ja die FPÖ teilweise loben, damit ich auch mal etwas wirklich Positives sage, sie ist die einzige Partei in Österreich, die das zum Thema macht. Die einzige. Ja? Zwar aus meiner Sicht nicht ganz so, wie man es machen sollte, aber es ist ja ihr Geschäft, aber sie tun es. Sie tun es. Allerdings ohne auf das Thema digitale Diktatur einzugehen, weil das ist das Ziel. Ich muss doch wissen, wenn mein Freund Feindkennung denkt, ja, also Opfer, Täter im übertragenen Sinn, dann muss ich doch wissen, wo will denn der Täter noch hin, damit ich Schritte setzen kann. Und das Ziel ist eben, bis 2025, auf das wollten wir noch hinaus, du hast das gerade da liegen zufällig, bis 2025 soll ja die Primärarbeit für die digitale Diktatur abgeschlossen sein. Ja, also da sollen die Grundgerüste stehen und bis 2030 die Details, die feinen Details. Meine Prognose ist, für 2025 ist, so wie sie es planen, der Zug abgefahren. Das schaffen sie nicht mehr. Ja, also schon allein, weil auch selbst wenn sie die Digitalwährungen jetzt voll durchsetzen mit der digitalen Identität und dem bedingungslosen Grundeinkommen, dem sogenannten, das schaffen sie nicht mehr bis 2025. Da ist der Zug abgefahren. Aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen aufgeben. Denn wenn dem Narzissten und Psychopathen die Fälle davon schwimmen, dann wird er grundsätzlich nicht einsichtig und sagt, ja, ich weiß, ich habe euch Unrecht getan, er ist ja nicht der Weihnachtsmann, sondern der wird der Krampus sein, der dann sagt, na, jetzt erst recht. Mhm. Und jetzt haue ich auch was zusammen, ich mache auch etwas, ich bin auch gewillt, also der Narzisst und Psychopath würde so reden, ich bin auch gewillt, etwas zu zerstören, weil wenn ich das nicht haben kann, was ich will, dann mache ich lieber was kaputt.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Jetzt hat ja beispielsweise die WHO sich selbst das Ziel gesetzt, mit Ende Mai einen Pandemievertrag zu ratifizieren. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht gelungen. Jetzt hat Tedros sich hingestellt am selben Tag und hat gesagt, ja, wir halten erst recht daran fest, wir werden das modifizieren und demnächst auf Schiene bringen. Die FPÖ hat ja beispielsweise im EU-Wahlkampf das Thema Digitalisierung sehr, sehr niederschwellig, aber doch angesprochen. Sie haben sogar das Thema Transhumanismus in einem Werbefilm thematisiert. Es wird sich zeigen, ob die Bevölkerung auch zu sensibilisieren ist für diese große, doch weit entrückte Bedrohungslage, weil, wie du gesagt hast, das Handy ist ja für viele Leute heilig. Wenn wir nochmal die Zeitleiste einblenden, die in deinen Büchern abgedruckt ist, 2025 Beginn der digitalen Diktatur und 2030 soll sie sozusagen voll installiert sein. Das ist die Hauptbedrohungslage in den nächsten 5 Jahren aus deiner Sicht. Du hast aber gesagt, der Beginn der digitalen Diktatur wird so nicht umsetzbar sein. Das bedeutet ja, die Agenda wackelt irgendwo oder sie bekommen auch Rückschläge.
Ja, und zum Teil auch aus den eigenen Reihen. Diese Globalisierungsklicke ist sich ja nicht in allen Bereichen einig, so wie überall auch die politischen Parteien streiten intern. Es gibt immer Reibereien und Ego-Befindlichkeiten. Ich glaube jetzt weniger daran, dass jetzt der Heilige Geist sie erfasst und sagt, bitte macht was Gutes für die Menschen, sondern einfach das sehen Freunde davon schwimmen, bemerken auch, dass es in Richtung zumindest dem Einsatz von taktischen Atomwaffen kommen könnte, sowohl in Nahost, weil Israel hat ja inoffiziell Atomwaffen, ja, als auch in der Ukraine. Und das gilt es zu verhindern, denn die haben ja in der Regel auch Nachkommen und wollen nicht, dass dieser zumindest nicht regional begrenzt verstrahlt wird, der Raum, in dem ihre Kinder aufwachsen. Das heißt, da kommt auch ein bisschen was von einem Gewissen. Wir haben durchwegs auch eine Widerstandsbewegung erfahren in der Corona-Pandemie, die ganz intensiv dazu beigetragen hat, dass das Impfpflichtgesetz abgeschafft wurde. Die Gegenseite weiß jetzt, dass so wie es geplant war, die Menschen nicht mehr mit einem totalen Lockdown, zumindest nicht die Masse, zu kontrollieren ist. Vielleicht schaffen es knapp 50%, aber 75% schaffen sie nicht mehr. Ja, weil die Leute sind nicht blöd. Sie sind verwirrt, aber nicht blöd. Also die Masse ist verwirrt, aber nicht blöd und leicht lenkbar. Aber auch das zerbröckelt. Es gibt schon alternativ lebende Gesellschaften, die auf autonome, also regional autonome Versorgungen abstimmen, insbesondere auch auf dem Energiesektor. Das heißt, die schauen wirklich, dass sie autark leben in der analogen Welt, die auch ohne den digitalen Klumpert auskommen. Ich bin nicht gegen digital. Ich bin froh, dass ich meine Bücher, wenn ich schreibe, abspeichern kann und nicht jede maschinengeschriebene Seite 100 Mal schreiben muss. Keine Frage. Nur dieses Zeug dient mir und nicht umgekehrt. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen, so nehme ich es zumindest wahr, ich berate ja auch Menschen als diplomierte Lebensberaterin, ja auch Vereine und sogar politische Parteien teilweise, wie sie ihre Zweck-Ziele-Mittel-Relation abstimmen können intern, wie sie überhaupt einmal feststellen, was ist denn unser Zweck, unsere Partei, was wollen wir denn wirklich, welche Ziele haben wir und mit welchen Mitteln erreichen wir sie. Wenn du das so manche Vereine fragst, da stehen sie mal da und sagen, also die Frage haben wir uns noch gar nicht gestellt. Naja, vorher brauche ich ja nicht handeln. Ja? Aber es gibt bereits diese Gruppen, die in diese Richtungen gehen. Und ich finde das sehr wichtig, weil das ist die bereits existierende Parallelgesellschaft. Und ich sage einmal, je mehr es davon gibt, umso größer der Anreiz für die Masse, für die desorientierte Masse, sich vielleicht auch in diese Richtung zu orientieren. Man muss nicht genau dasselbe machen wie die anderen. Aber sie haben ein positives Beispiel, was man erreichen könnte, wenn man will. Und ich sehe schon, dass da der Globalisierungsklicke die Fälle davonschwimmen. Nur wie gesagt, nur weil der Zeithorizont oder die Terminisierung nicht ganz hinhaut, also weil die Termine nicht erfüllt werden können, heißt es ja nicht, dass sie aufgeben. Das heißt, trotzdem wachsam zu bleiben. Trotzdem unser Ding durchzuziehen, sage ich jetzt einmal.
Da sind wir jetzt auch schon ja bei Richtung positivem Ausklang, denn jede Krise bietet ja auch die Möglichkeit für Chancen. Es wurde zuvor das Handy angesprochen, dass dieses Mobiltelefon, wie es ja auch auf deinem Cover bei Corona-Diktatur abgedruckt ist, ja immer mehr zum Sklaveninstrument wird, das uns gebückt gehen lässt, das uns ablenkt, das uns kontrolliert, das uns steuert. Yuval Noah Harari sagte beispielsweise, dass uns in Zukunft das Handy sagen wird, wohin wir fahren können. Ich habe das selbst mit Schrecken festgestellt, dass Google Maps ursprünglich vor ein paar Jahren uns noch verschiedene Wege angezeigt hat, wo wir hinfahren können. Neulich bei einer Fahrt nach Stuttgart wurde mir angezeigt, nur mehr ein Weg, und ich wusste, dass das ein viel längerer Weg ist. Als ich dann in die Details ging, wurde angezeigt, das ist der klimaneutralste Weg, aber er dauert eben eine Stunde länger. Also sie werden uns nicht mehr die Möglichkeiten lassen in Zukunft, aber gerade im Umgang mit dem Handy hat ja diese Freiheitsbewegung auch schon große Fortschritte gemacht, denn ich erlebe, und du kommst auch viel herum, dass die Menschen bei dieser Parallelgesellschaft schon wesentlich bewusster damit umgehen. Bei Besprechungen werden die Handys abgelegt. Man telefoniert nicht die ganze Zeit während einer Besprechung. Die Leute sind nicht die ganze Zeit am Wischen, wie das ja leider sonst in der Öffentlichkeit, ob im Restaurant oder an der Bushaltestelle zu beobachten ist. Und so war es ja beispielsweise auch bei den Zigaretten. Früher wurde bei jeder Gelegenheit und überall und sogar beim Abendtisch geraucht. Und mittlerweile wurde das so sozialisiert, dass dieses Suchtverhalten verbannt wurde und dass man nicht mehr in einer Talkshow wie der unsrigen einfach raucht. Genau. Und so könnte es ja mit dem Handy auch eine Entwicklung nehmen, dass man es zwar als Diensthandy benutzt, hat ja einen guten Zweck, man kann ja etwas schnell recherchieren und kommunizieren, aber man muss es auf den Platz verweisen. Ja. Und ich glaube, da hast du doch ja auch noch positive Ausblicke zu erzählen, weil du ja viel herumkommst, dass die Menschen viel bewusster werden, wenn sie verstanden haben, worum es wirklich geht.
Genau. Wenn sie erkannt haben, das hat mir die Bianca auch gefragt, in der Einleitung steht es ja schon von Freiheit, wenn du den Käfig verlassen willst, musst du zuerst wissen, was er ist, wie er ausschaut. Und so wie du ja auch, hast mir auch die Frage schon mal gestellt, hat es auch die Bianca gestellt, und warum schauen Menschen ungern hin? Ja, weil es unbequem ist, weil man den Spiegel vorgehalten bekommt, wie oft man im Leben Dinge schon nicht gesagt hat, die man sagen wollte, wo man Sachen mitgemacht hat, die man eigentlich nicht mitmachen wollte, sondern sich nur, wie im Esch oder wie im Milgram-Experiment, sich den Dingen gebeugt hat, weil es der bequemere Weg war. Also ich habe einmal so einen Finanzguru, ich halte ja nichts von Finanzgurus grundsätzlich, aber da hat es einen gegeben, ich glaube, der heißt Bodo Schäfer, der ist ganz gut, der bringt das so auf den Punkt, er sagt, er redet von Millionären, also mir geht es jetzt nicht um Millionen, aber er sagt, es gibt Menschen, die sagen, sie wollen die Freiheit, aber wenn das Problem auftaucht, dann gehen sie wieder in die Konformität, also in die Komfortzone, in die Bequemlichkeit zurück. Die Leute, die wirklich frei sein wollen und sich die Millionen erarbeiten, so seine Definition, die sehen die Probleme als Antrieb, sie zu überwinden, damit sie frei sein können. Sie sind nicht frei, weil sie das Geld geil macht oder weil sie es im Tresor mit dem Rotlicht anstreuen, sondern weil ihnen das Geld, das ja an sich etwas Neutrales ist, mit Geld kannst du was Positives oder was Negatives machen, weil es ihnen die Freiheit einräumt, selbstständig zu sein, ohne sich zu versklaven, immer das tun zu wollen, was die Kunden oder der Dienstgeber oder wer auch immer will. Und die Definition gefällt mir gut. Also Freiheit heißt für mich schon, das Problem erkennen, um es zu überwinden. Genauso wie beim Hindernislauf. Der Hindernislauf ergibt keinen Sinn, wenn du das Hindernis nicht überwindest. Und wenn du dran dagegen rennst, okay, dann laufst du halt nicht weiter. Und genauso ist es auch bei der Feuerwehr. Wenn löschen kann, das ist eine allgemeine Lebenserfahrung, nur der, der weiß, wo es brennt. Also wenn ich im eigenen Leben etwas löschen will, nämlich das System aus mir herauslöschen will, das bisherige, muss ich schauen, wo ist mein Anteil? Wo ist, wann, ab welchem Zeitpunkt bin ich wie, wo in eine Sklavenrolle geschlüpft, habe den Schöpfer unterdrückt und bin zum Opfer geworden und habe mich dann immer mehr im Außen orientiert, was darf ich, was Ding. Es ist ja nicht, auch das nicht alles schlecht, ja. Die gesellschaftlichen Normen ergeben ja Sinn, warum es gewisse Ordnungen gibt. Aber nicht alles ergibt Sinn. Und dieses Hinschauen ist für viele Menschen so anstrengend, weil es mit Leid oft auch verbunden ist. Nicht jeder hat eine schöne Kindheit gehabt, nicht jeder hat eine tolle Jugend gehabt, aber das meiste haben wir ja schon überlebt. Das ist ein psychotherapeutischer Ansatz, klopft einmal auf die Schulter. Du hast es ja schon überlebt, jetzt geht es ums Hinschauen. Schauen wir hin und dann schauen wir, was wollen wir wirklich? Was macht mich als Mensch aus? Bin ich wirklich nur dieses Fleischkostüm? Bin ich wirklich nur die Monika Donner mit der Sozialversicherungsnummer und der Telefonnummer so und so? Oder bin ich in Wahrheit das unsichtbare Energiekonstrukt, die Seele, die eh mit allem verbunden ist, was die Quantenphysiker ja bewiesen haben, dass es das Quantenfeld gibt, dass es das Energiefeld ist, das alle Dinge verbindet, wo da kommen wir wieder zu Jesus zum Abschluss, wo er gesagt hat, Gott ist Licht, Geist und Liebe, also Energie. Wenn du Gott in dir erkennst, kannst du auch dich so verhalten, dass die anderen was positiv davon haben. Und ich glaube, das ist der Punkt, habe ich jetzt Angst, diesen Körper zu verlieren? Der gehört mir ja nicht einmal wirklich. Er gehört den anderen noch weniger. Aber der ist entstanden aus meinem Vater und aus meiner Mutter. Der Vater hat immer gesagt, du brauchst dich nie bedanken, dass die gibt, weil ich habe beim Schnackseln viel Freude gehabt. Ja. Also er hatte Freude bei meiner Zeugung. Ich bin ein Produkt, der fleischlich ist aus den Eltern, aber selbst sie sind entstanden aus ihren Vorfahren. Das heißt, dieser Kette, wo niemand nachgedacht hat, wie das jetzt konstruiert ist, das ist da, das ist meine Seinsform, das ist das Transportmittel der Energie, der Seele in mir. Und ich bin fest und fest davon überzeugt, ich habe sie erlebt bei der Nahtoderfahrung, das haben wir, glaube ich, in zwei Sendungen schon gehabt, dass die Seele die Anbindung ist an Gott, nämlich an die allumfassende Energie hinter und in allen Dingen. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, gibt es keinen Grund, Angst vor dem Tod zu haben. Und wenn ich keine Angst vor dem Tod habe, brauche ich auch keine Angst vor sozialer Ausgrenzung, vor materiellem Verlust, vor nichts mehr zu haben. Also ich sage nicht, dass ich nie Angst habe, aber ich weiß, dass ich nicht mehr Angst bin und das ist schon der wesentliche Schritt.
Das Verlassen der Komfortzone, weil es anstrengend ist, weil es sogar wehtun kann, das macht ja niemand freiwillig, sondern jeder, auch wir, haben einen persönlichen Anstoß bekommen, weil es uns irgendwann einmal zu viel geworden ist und wir gesagt haben, bevor ich das länger ertrage, bevor ich mich länger noch mit dem Rücken zur Wand stellen lasse, schaue ich hin und tu was dagegen, im besten Fall. Mhm. Und diese Notwendigkeit, etwas zu tun, das wird ja nur durch Krisen, persönliche Krisen, herbeigeführt. Ja. Und du hast zum Beispiel geschrieben, die neue Weltordnung braucht dieses Multikrisenszenario, benötigt nicht auch die Freiheitsbewegung dieses Multikrisenszenario, um aus Notwendigkeit heraus zu handeln, also notwendig, Notwende im besten Sinne.
Wende die Not zum Besseren. Klar, man hat es ja in der Corona-Blödemie gesehen, wie viele Menschen da plötzlich einmal, ich will nicht sagen aufgewacht, aber zumindest einmal sich neu einmal umgeschaut haben, also schon bewusster geworden sind, aber noch nicht aufgestanden sind, aber zumindest einmal, ja, aufgewacht ist das beste Wort. Und haben gesagt, hey, da stimmt was nicht, da stimmt, und was stimmt denn noch alles nicht? Ja? Das ist wichtig. Und wie du richtig sagst, auch in unserem Leben, also ich kann bei mir ein Lied davon singen, geht ja in meinem ersten Buch, in dem Tiger in High Heels, geht es ja auch darum, woran bin ich gewachsen? Aber nicht, weil ich mich beweihräuchern will, sondern weil ich anderen Menschen ein Bild vermitteln wollte, dass im Schmerz, der jemandem passiert, auch gleichzeitig die Heilung liegt. Die Krankheit ist ja der Heilungsprozess. Also ein richtiger Mediziner, ich rede jetzt nicht von den Darstellerärzten, sondern ich rede von einem richtigen Mediziner, der zum Beispiel in TCM in China, sind die Ärzte dafür erzeugt worden, dass der vermeintliche Patient gar keiner wird, sondern dass die Menschen gesund bleiben. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und da ist Krankheit ganz klar bereits die Heilung drinnen. Die Krankheit bekämpfen zu wollen, nur dazu mit diesen Mitteln, das ist krank. Ja? Wenn man das so sieht, dann ist auch das Hindernis, das vor uns steht, eine Leiter, wo ich drüber klettern kann, um weiterzugehen, ist ein Problem mit einem Mitmenschen, ja, vielleicht lästig oder aus meiner Vergangenheit, aber das hat mir ja eh schon alles überwunden. Es geht jetzt darum, Neues zu tun, und deswegen habe ich auf den Demos 2015 schon zu den Leuten, wenn ich mich richtig erinnere, wo es um die Massenmigration gegangen ist, noch schon gesagt, es geht nicht darum, dagegen zu sein. Ja, dagegen ist der erste Schritt. Viel wichtiger ist es zu wissen, was man will. Wenn ich gegen das Impfen bin, dann ist immer das Wort Impfen dabei. Ich bin für meine körperliche Gesundheit und damit scheidet das Impfen von selbst aus. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, die mit einem Selbstbewusstsein zusammenhängt, das aus meiner Sicht gleichzeitig ein Seelenbewusstsein ist. Meine Seele empfängt keine Befehle von Abziehbildern, die mir sagen, dass ich mich spritzen lassen soll. Das ist nicht drinnen. Das ist nicht kompatibel. Und darum, ja, ich bin ganz bei dir, du hast recht. Lange Rede, kurzer Sinn, schon, jetzt habe ich geschwafelt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dieser Druck von außen ist offensichtlich nötig, damit Menschen sich selbst besser spüren und was sie in dieser Gesellschaft sein wollen, wen sie darstellen wollen. Will ich wirklich die Marionetten spüren, die man von mir verlangt in den verschiedensten Rollen? Oder bin ich ein selbstbestimmter Mensch, der sein Leben im kleinen Umfeld gestaltet? Wurscht, ob daheim, im Beruf oder sonst, das ist doch eine ganz andere Herangehensweise. Und diese Kreativität, ich bin Roland Thüringer vor kurzem drüber gesprochen, ist wichtig, dass wir uns auch auf einen potenziellen Krieg vorbereiten und nicht dabei hysterisch werden, sondern geistig darauf einstellen und materiell auf den schlimmsten Fall vorbereiten. Das ist nun mal der Krieg. Ein größerer Schisskrieg vielleicht sogar in Europa. Wenn ich da mich materiell vorbereite, also mit bestimmten Gütern, ja, und mich vernetze, dann kann ich das irgendwann einmal loslassen und sagen, okay, ich hoffe zwar, dass kein Krieg kommt, aber ich bin vorbereitet. Und jetzt kann ich voll im Hier und Jetzt positiv denken und positiv handeln. Da bin ich befreit, da habe ich praktisch Handlungskompetenz. Durch Überlebenskompetenz kriegst du Handlungskompetenz und bist plötzlich in diesem, wir sind jetzt auch im Krieg, aber das ist halt der Psychokrieg gegen die Seele, der Psychokrieg gegen die Individualität. Da haben wir jetzt mehr Handlungsfreiheit. Wenn ich weiß, überlebe das locker. Das ist eh nur ein Psychokrieg. Das sind ja Abziehbilder, die das mit uns machen. Und die Wahlen zeigen ja, auch wenn es viele Protestwähler sind, so wenige Menschen sind es nicht, die da dumm mitmachen. Also es gibt genug Hoffnung und ich bin überzeugt davon, dass die gesamte digitale Diktatur erstens nicht kommen muss und zweitens mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht kommen wird. Aber sich jetzt zurückzulehnen, ist das Falsche. Jetzt muss man proaktiv, wie manche sagen, was ein Schwachsinn ist, also aktiv sein eigenes Potenzial fördern und dadurch das Umfeld. Das ist ansteckend, das ist der echte Virus, den wir brauchen. Ja? Da steckt die Freiheit drinnen, wie du ja auch sagst, der germanische Geist der Freiheit, wie auch von Hegel ausgedrückt wurde, viele hassen Hegel, ich finde ihn gut. Wir haben den germanischen Geist der Freiheit in uns und der darf auch infizierend sein.
Danke, Monika Donner, für dieses Gespräch.
Danke, Stefan Magnet, war mir eine Freude.
Und danke, dass Sie dran geblieben sind. Die Krisen führen zu Gegendruck, führen zu einem Aufbrechen alter Strukturen. Und Krisen werden wir in den nächsten Jahren noch genügend haben. Wir werden sie begleiten, wir werden sie durchbegleiten mit unserer Aufklärungsarbeit bei Auf 1. Bis zum nächsten Mal.